Ja, Emil, als du das heutige Thema, wie man aus Versehen zum Steuerhinterzieher wird, mitgebracht hast, habe ich mich total ertappt gefühlt. Denn ich habe vor kurzem einen Brief vom Finanzamt bekommen, wo ich drin aufgefordert werde, doch endlich meine Steuererklärung abzugeben, dass ich damit in Verzug sei. Und ich habe mir so gedacht, das darf nicht wahr sein, weil ich habe natürlich, bin nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Ja, aber ich bin ein bisschen spät dran, das ist schon richtig. Und dann fühlst du dich erstmal so, oh, droht mir jetzt was? Komme ich jetzt hinter das Gitter oder wie viel Strafe muss ich zahlen? Und das ist so ein bisschen unser heutiges Thema.
Ja, weil es ist ja so der klassische Nervenkitzel. Du sitzt vor der Steuersoftware und denkst dir so, oh, ist das jetzt, darf ich das nicht? Und naja, man kann aus Versehen Steuern hinterziehen. Das geht tatsächlich. Und wo dir das passieren kann, erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, also hast du immerhin noch nicht die Post bekommen für die JVA Landsberg, sondern nur, dass du noch mal ein bisschen was einreichen musst erstmal.
Genau, also das ist natürlich letztendlich total harmlos in meinem Fall, ja. Aus irgendeinem Grund steht bei meinem Finanzamt in der Datenbank, dass ich zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet wäre. Da ich aber keinerlei unversteuerten Einnahmen bezogen habe oder ähnliches, ja, ich bin ja ein ganz normaler Angestellter. Bin ich natürlich nicht verpflichtet zur Abgabe und habe tatsächlich 4 Jahre Zeit und diese 4 Jahre sind natürlich bei weitem noch nicht abgelaufen.
Aber ist natürlich eine große Angst, da auch unbewusst was falsch zu machen. Und naja, dann ist natürlich sofort die Angst da. Du machst unbewusst, da vergisst du was in der Steuererklärung, zack, ab in die Zelle sozusagen.
Ja, selbst mir geht es ja so. Ich glaube, dass für viele und vielleicht auch für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass es dir so geht, dass so das ganze Steuerrecht und was das Finanzamt da macht, so ein bisschen so eine Blackbox ist. Ne? Man weiß ja nicht, was passiert da in der deutschen Bürokratie und die fühlt sich dem so ein bisschen ausgeliefert. Und gerade wenn es natürlich um Steuern geht, dann ist man da besonders nervös, ja? Weil da geht es dann irgendwie ganz schnell um irgendwie gefühlt 4-stellige Summen. Aber de facto ist es natürlich so, dass da auch ein Steuerrecht eben dahinter ist. Das heißt, du hast auch Rechte als Steuerzahlerin und Steuerzahler. Und das, glaube ich, beleuchten wir heute mal ein bisschen an ein paar Fällen. Und in den meisten Fällen kann man schon sagen, ja, es ist nicht so wild, aber man muss schon aufpassen.
Ja, und es ist ja auch, also es gab 2022 so ungefähr 45.000 Steuerstrafverfahren in Deutschland. Also es ist jetzt auch kein sehr häufiges Delikt oder das so krass eskaliert dann.
Wobei, sozusagen, als ich die Zahl gesehen habe, ne, also 45.000, klar, da sind natürlich dann auch Firmen dabei und was weiß ich alles, aber so wenig ist es jetzt nun auch wieder nicht.
Das stimmt. Und ja, wir haben so 6 Fallen mal vorbereitet, in die man quasi tappen kann, aus Versehen. Und bevor wir jetzt aber loslegen, natürlich das Wichtigste rund ums Thema Steuern und wie du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, das Maximum rausholen kannst, das erfährst du natürlich immer direkt entweder in der Finanztipp-App oder im Finanztipp-Newsletter. Und das verlinken wir dir beides in den Shownotes, dann kannst du dich für den Newsletter anmelden oder dir die App runterladen. Das würde uns natürlich auch freuen und du bist immer auf dem Laufenden. Also, was droht jetzt erstmal bei Steuerhinterziehung? Auf was muss ich Saidi vorbereiten? Bis 50.000 Euro, ich denke mal, wir sind jetzt in diesem Rahmen hoffentlich.
Knapp.
ist es meistens eine Geldstrafe. Also Gefängnis ist aber möglich, bis zu 10 Jahre. Also wenn ich hier bald alleine sitze, nein, Spaß. Wo kann es passieren?
Und vielleicht müssen wir noch dazu sagen, bis 50.000 meint natürlich bis 50.000 Euro Steuerschuld. Ne? Steuern, die du dem Finanzamt schuldest, ja.
Genau, also das muss man ja auch erstmal zusammen.
Das muss man tatsächlich. Okay.
Aber ja, wo kann es passieren? Und ich würde sagen, so die erste und billigste Falle, die kann dir tatsächlich nicht passieren. Vielleicht weißt du auch, was das ist.
Du meinst Freistellungsaufträge, ja?
Genau.
Also das kann mir tatsächlich deshalb nicht passieren, weil vielleicht weißt du das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ich keine Freistellungsaufträge bei meinen diversen Banken erteile, weil mir das schlichtweg zu doof ist, die auch mal wieder abzudaten, weil sich auch ein Zinssatz dann wieder ändert. Das heißt, ich ziehe ja meine 1.000 Euro Sparerpauschbetrag, mein Freibetrag letztendlich mit meiner Steuererklärung glatt. Ja. Ich gebe da einfach alle Jahressteuerbescheide von meinen Banken in meiner Steuererklärung an und dann werden mir die 1.000 Euro sowieso angerechnet. Das Gute ist, dass es mir deshalb nicht passieren kann, weil ich tatsächlich ich habe schon bestimmt nochmal irgendwo einen Freistellungsauftrag am Laufen. Ich habe den ja nie gelöscht, das habe ich früher schon mal gemacht. Aber die laufen noch auf 801 Euro und seit der Sparerpauschbetrag auf 1.000 Euro raufgegangen ist, kann mir da schon gleich gar nichts mehr passieren.
Genau, und also du musst ja 25% Abgeltungssteuer eben zahlen, nur wenn du dich jetzt fragst, was passiert da eigentlich? Und die führen ja inländische Banken automatisch ab und damit ist diese Steuer abgegolten. Also das erklärt ja auch den Namen. Und das kann man ja verhindern, wenn ich so einen Freistellungsauftrag erteile. Zum Beispiel 1.000 Euro sind maximal möglich, das ist ja mein Sparerpauschbetrag und dann geht alles bis 1.000 Euro nicht ans Finanzamt und erstes drüber. Ja, was kann jetzt passieren? Ich würde sagen, der klassische Fall, du hast jetzt Freistellungsaufträge bei mehreren Banken, zum Beispiel für dein Tagesgeld und für dein Depot ist wahrscheinlich der klassische Fall. Und das kann natürlich sein, zum Beispiel, dass die 500 und 500 sind oder 200 und 800, aber vielleicht hast du dich halt auch vertan und es sind 400 und 800. Und dann hast du ja jetzt ein Problem, weil die Banken stimmen das ja auch nicht miteinander ab. Die geben das in deine Verantwortung. Logischerweise ist ja nicht ihre Aufgabe. Und dann bist du jetzt am Jahresende halt über dieser Freigrenze.
Genau. Also zunächst mal muss man sagen, ein Problem ist es wirklich auch dann erst, wenn du das tatsächlich ausschöpfen würdest. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du hast bei Bank A 800, bei Bank B 400 und du hast aber letztendlich von diesem Freistellungsauftrag, was man freigestellt hat, tatsächlich nur bei Bank A, ich sag jetzt irgendwas, 500 ausgenutzt und bei Bank B aber nur 400, sodass du insgesamt 900 bist und damit unterhalb von den 1000, dann gibt es natürlich auch noch keinen Ärger. Sondern es geht schon wirklich darum, wenn du eigentlich hättest Steuern zahlen müssen und die eben dir sozusagen per Freistellungsauftrag, per überzogenem Freistellungsauftrag verhindert hast, dann erst kann es ein Problem geben. Aber nochmal, das ist richtig, was du gerade gesagt hast, Buch führen, wo du bei verschiedenen Banken wie viel Freistellungsauftrag erteilst, das kannst nur immer du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja, also die berühmte kleine Excel-Tabelle machen, sich aufzuschreiben, wie viel Freistellungsauftrag man wann am besten bei welcher Bank erteilt hat.
Kann man ja einfach für jedes Jahr, wenn man zum Beispiel sowieso eine Excel-Tabelle macht, wo man jedes Jahr seine Vermögensbilanz macht, da kann man das ja dann einfach mit einpflegen. Ja, kommen wir direkt zu Falle 2.
Lass mich noch kurz eine Ergänzung machen, wo es auch gefährlich ist und da ist es mir beinahe selber auch mal passiert, wenn du vor allen Dingen unterjährig dein Tagesgeldkonto wechselst. Ne? Also sagen wir mal, du bist so ein klassischer Tagesgeldhopper, du hast jetzt einen Aktionszeitraum von, sagen wir, 6 Monaten bei einer Bank ausgenutzt, da gab es irgendwie 3,x% Zinsen, jetzt gehen die irgendwie massiv runter und du eröffnest ein neues Tagesgeldkonto. Und natürlich weißt du schon, wie viel du da auf dem Tagesgeld hast und weißt dann irgendwie automatisch, ja, ich mache jetzt irgendwas Willkürliches, 250 Euro Freistellungsauftrag erteilen. Ja, bloß wenn du das halt eben unterjährig machst, ja, dann hast du vergessen, dass du den Freistellungsauftrag bei dem alten Konto schon hast. Und da ist natürlich die Frage, wie viel du davon ausgenutzt hast. Wenn das jetzt, ich mache mal ein Beispiel, wenn das jetzt genau zum 1.7. ist und du hast mein Beispiel jetzt, die Hälfte von den 125 ausgenutzt und du weißt aufgrund des Zinssatzes, dass du in der zweiten Jahreshälfte auch 125 genau ausnutzen wirst, dann ist es insgesamt wieder kein Problem. Aber letztendlich geht es genau darum, da oft aufzupassen, letztendlich, wenn ich das Konto wechsle, zu schauen, wie viel Freistellungsauftrag habe ich bei der alten Bank erteilt, den am besten auch zu löschen, aber vor allen Dingen sollte man halt auch wissen, wie viel man davon schon verbraucht hat.
Ist in Apps immer ganz interessant, wenn man da zum Beispiel versucht, den zu löschen. Jetzt sagen wir, du hast 250 Euro Freistellungsauftrag erteilt und du versuchst den zu löschen, aber du hast 60 Euro davon verbraucht, dann sagt die App auch, naja, du kannst quasi nur alles bis auf 60 Euro löschen, weil der ja schon verbraucht ist und die das auch nicht noch.
Genau. Und das macht ja dann in deinem Beispiel zwar Sinn, sagen wir mal, wir hatten jetzt ein anderes Beispiel, du hast 200 Euro Freistellungsauftrag erteilt, du hast 60 Euro davon verbraucht, dann setzt du den Freistellungsauftrag letztendlich auf 60 Euro herunter und die 140 nimmst du zu deinem neuen Tagesgeldkonto mit.
Genau. So, kommen wir zu Falle 2. Auch klassisches Tagesgeldproblem, wenn du Gewinne auf Fremdwährungskonten nicht versteuerst. Das ist ja so, ich würde sagen, der klassische Fall sind Tagesgeldkonten, war bei mir auch lange so in Schweden.
Mhm, genau.
Die führen keine Quellensteuer ab. Das heißt, du hast quasi dieses Geld ja bei so einer schwedischen Bank. Und die zahlt jetzt natürlich auf deine Zinserträge keine Abgeltungssteuer an den deutschen Staat. Ist ja irgendwie logisch. Aber du musst es natürlich trotzdem versteuern und in der Steuererklärung angeben. Wenn du das halt nicht machst und das vergisst, ist halt Steuerhinterziehung.
Absolut, ne? Also da darf man auch keinen Fehler machen an der Stelle. Das ist schon, da ist, glaube ich, sind viele Finanzämter, sage ich mal vorsichtig, auch gar nicht nett. Ne? Weil es natürlich gerade innerhalb von Europa das relativ einfach ist. Wir empfehlen ja auch von Finanztipp schwedische Banken. Und den Fehler kann man natürlich leicht machen. Sagen wir mal, ich hatte vorher mein Tagesgeld bei einer deutschen Bank, eröffne jetzt, das ist ja mittlerweile total simpel, über Finanztipp, ja, das sieht man dann auch in unserem Tagesgeldvergleich bei einer schwedischen Bank. Da muss ich halt dann wirklich drauf achten. Das steht auch in unserem Tagesgeldvergleich, wenn man sich die jeweilige Bank anschaut, muss man halt auf das i klicken, bzw. da aufklicken, dann sieht man auch, ob die jeweilige Bank die Abgeltungssteuer, die Kapitalertragssteuer selbstständig abführt oder nicht. Und wenn nicht, dann kommt das, was du jetzt bestimmt gleich erzählen wirst, muss ich es eben über meine eigene Steuererklärung machen.
Genau, es gibt ja da dann eine eigene Zeile dafür in diese Anlage-CAP, also in die diese Kapitalanlagen reinkommen. Wir empfehlen ja relativ oft zum Beispiel schwedische Banken über Weltsparen, also über so Portale. Und da kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, das ist eine sehr übersichtliche Bescheinigung. Also man findet auch ohne Probleme raus, wie viel das war und wo man das eintragen muss, weil da eben von eben zum Beispiel in dem Fall oft Weltsparen von dem Plattformanbieter diese Bescheinigung auf Deutsch ausgestellt wird. Also ist super easy und es gibt ja wirklich keinen Grund, so ein Tagesgeld nicht zu nutzen, wenn das ein gutes Angebot ist, weil es ist tatsächlich einfach, man muss halt dran denken.
Genau, und was natürlich noch zusätzlich hilft, das ist natürlich auch unsere Empfehlung, wenn du deine Steuererklärung mit einer Steuersoftware machst, ne, die fragt dich dann sowieso, hast du ausländische Kapitalerträge, zum Beispiel Zinsen erhalten, und dann sollte mir vielleicht doch einfallen, dass ich dann ein Tagesgeldkonto in Schweden habe und dass ich da in die entsprechenden Erträge eintragen muss. Wie gesagt, du hast ja gesagt, eine entsprechende Steuerbescheinigung bekomme ich ja. Klar, ich glaube, das ist dann schon manchen so, man freut sich irgendwie dann über die netten Zinsen, die dann irgendwie zum Beispiel monatsweise oder quartalsweise oder meinetwegen auch jährlich kommen, wie auch immer. Und das ist man dann auch, wenn man vorher ein Tagesgeldkonto zum Beispiel in Deutschland hatte, ist man das nicht gewohnt, dass man jetzt das Tagesgeldkonto sozusagen nochmal versteuern muss. Aber letztendlich ist es ja auch nichts, ist es so quasi nur fair, und man sollte es definitiv machen, weil wenn sie dir da drauf kommen, das ist nicht so lustig.
Genau, das ist ja, man hätte das ja auch mit einfachem Aufwand rausfinden können. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache. Aber dann sind wir schon beim dritten Fall. Und jetzt geht es tatsächlich, würde ich sagen, um ja schon mal dickere Summen. Und zwar einmal den eher unerfreulichen Fall, du erbst. Oder den erfreulichen Fall, du bekommst eine Schenkung von jemandem. Mhm. Und das muss man erstmal innerhalb von 3 Monaten beim Finanzamt melden. Das klingt jetzt immer so ein bisschen... Ja, ist ja so ein bisschen eine unangenehme Situation. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel erbst und du wirklich jemanden verloren hast, den du wirklich gerne gemocht hast, ist das natürlich ein bisschen blöd, aber Fristen sind halt leider Fristen. Also da ist ja jeder dran gebunden. Und es gibt ja da Freibeträge. Und da ist aber das Wichtige, wenn du jetzt über diesem Freibetrag liegst, musst du halt bis zu 50% ans Finanzamt abdrücken. Also da,
wenn du es vergisst, meinst du jetzt als Strafe sozusagen, oder?
Ich glaube ja.
Genau. Ja, genau. Also, ne, also es ist ja so, machen wir mal das klassische Beispiel, ne, du bist Kind, direktes Kind des Verstorbenen, dann hast du einen Freibetrag von 400.000 Euro. Kannst du dann, wenn du entsprechend mehr erbst, solltest du dann eben eine Erbschaftssteuererklärung machen, so heißt das auch, und das da eben einbringen, kann man in vielen Fällen auch mit einer Steuersoftware machen, ist auch jetzt kein Hexenwerk. Der Punkt ist natürlich der, wie du gerade sagst, wenn man da drüber kommt, das kann ja dann auch gerade mit einer Immobilie und so weiter schnell passieren. Wie du richtig sagst, da geht es dann natürlich gleich um ganz schön ordentliche Beträge. Ja, also da ist jetzt, sage ich mal, was Fünfstelliges nicht verwunderlich. Und da sind wir dann auch in dem Bereich, wo du das vorhin gesagt hast, da kann es halt auch mal schnell über 50.000 Euro werden. Und wenn du über die 50.000 Euro willst, dann wird es wahrscheinlich auch mit einer Geldstrafe nicht getan sein. Das heißt, da sollte man unbedingt ziemlich genau sein, auch die Frist nicht verschlafen, eventuell auch Kontakt mit dem Finanzamt aufnehmen, im Zweifelsfall sich natürlich auch, wenn es komplizierter wird, von einem Steuerberater helfen lassen, weil es natürlich um größere Beträge geht. Umgekehrt, wenn ich mir sicher sein kann, jetzt zum Beispiel als Kind, das sind niemals 400.000, also zum Beispiel, ich habe eben keine Immobilie geerbt, das sind einfach nur Geldbeträge, ja, diverse Sparkonten und so weiter, und das sind wir weit weg von den 400.000, dann muss ich mir damit auch keinen Stress machen.
Und es ist natürlich, woran man da, denke ich, einfach denken sollte, gerade zum Beispiel bei den Immobilien, Behörden sind ja untereinander vernetzt. Also wenn da jetzt eine Immobilie, die Immobilie wechselt ja auch dann den Eigentümer, das wird das Finanzamt schon rausfinden. Also es führt da kein Weg dran vorbei.
Deswegen, nichts ist leichter zu besteuern als Immobilien.
Genau, und man kann sie halt auch schlecht wegtragen oder verstecken. Es gibt das Grundbuch, also... Im Zweifelsfall auf jeden Fall.
Da würde ich mich auf gar nichts einlassen, weil, wie gesagt, wir reden in vielen Fällen mindestens mal von 4-stelligen, eher von 5-stelligen oder sogar noch höheren Beträgen. Auch wenn das total also ich glaube, der größte Gefahr in so einer Situation ist, oh Gott, ich weiß, dass da jetzt Erbschaftssteuer auf mich zukommt und ich versuche, mich wegzuducken, weil ich mir denke, okay, da kommen jetzt, was weiß ich, 20.000 Euro auf mich zu und die habe ich eigentlich nicht. Oder ich habe sie ja, aber ich kann absolut nicht darauf verzichten. Wenn ich in diese Situation komme, dann muss ich mich erst recht damit auseinandersetzen, ja, auch gegebenenfalls, wie gesagt, einen Steuerberater einschalten und auch Kontakt zum Finanzamt aufnehmen, um die Lage zu klären. Ja, da kann man wahrscheinlich in vielen Fällen Lösungen finden. Vielleicht lassen sie sich auf eine Ratenzahlung ein oder ähnliches. Aber zu meinen, ich kann das verstecken, weil ich es nicht zahlen will oder nicht so richtig gerade auf der hohen Kante habe. Und ja, im schlimmsten Fall, ja, muss man sich auch der Realität stellen. Das, glaube ich, ist auch so ein psychologisches Element, dass man die entsprechende Immobilie nicht wird halten können. Dass das tough ist, vor allen Dingen, wenn es vielleicht um das eigene Elternhaus geht, ja, wo man zum Beispiel aufgewachsen ist und so weiter, dann ist es halt wirklich schwierig, vor allen Dingen, wenn man sich dann noch mit innerhalb der Familie abstimmen muss. Aber dafür im schlimmsten Fall ein Strafverfahren über mehrere 10.000 Euro zu riskieren, ist es ganz bestimmt nicht wert.
Ja. Und wie viel man zahlen muss, hängt natürlich vom Verwandtschaftsgrad ab. Also generell gilt ja, je enger du verwandt bist, desto höher ist dein Freibetrag. Also zum Beispiel Ehepartner 500.000, aber zum Beispiel die Schwiegermutter sind halt nur 20.000. Wenn genau. die Schwiegermutti mal eben irgendwie ja 30.000 Euro schenkt, schöne Sache, aber niedriger Freibetrag. Die Tabelle findest du natürlich in unserem Ratgeber, den wir dir in den Shownotes verlinken. Und dann kommen wir zu so einem, ja, ich würde sagen, das ist so einer der letzte Nervenkitzel, den man im Urlaub haben kann. Jetzt sagen wir mal, das klassische Beispiel, du warst außerhalb der EU, zum Beispiel Karl-Heinz bringt teure Uhren mit nach Deutschland. Von außerhalb der EU gibt sie aber nicht an und wird erwischt. So ist das klassische, du warst
der
so.
Zoll.
Die stehen ja immer da am Flughafen, du musst ja dann da nichts zu verzollen oder du gehst in die rote Schlange. Ja, und wenn du halt jetzt für ein paar hundert Euro außerhalb von der EU nett shoppen warst, musst du halt in die richtige Schlange gehen da am Flughafen. Und
das kann ja schon schnell passieren, ne? Also ich sag jetzt mal, diese Beträge, ich habe da jetzt kein Wissen darüber, wie die sich über die Jahre erhöht haben, aber gefühlt, was man sich so mal an technischen Gadgets irgendwo im Ausland gönnen kann, egal ob man die jetzt aus USA oder aus Asien mitbringt, da geht halt schon recht schnell. Ne?
Hast 430 Euro ist die Grenze. Ja, also zum Beispiel mit so einer so klassisch PlayStation, Xbox, so eine Spielekonsole.
Genau, oder irgendeine Smartwatch oder sowas in der Richtung. Oder du kaufst einen Laptop
und
bist du ganz schnell drüber.
Ja, oder halt die berühmte Luxusuhr. Also,
ja, genau.
Und das Wichtige ist, das kommt ja auch auf die Warengruppe an. Da gibt es dann eine Liste mit den Gebühren, verlinken wir dir in den Shownotes. Aber das ist ja auch, ich würde sagen, das ist so eigentlich einer der wenigen echten Steuernervenkitzel-Momente. Zumindest bei mir immer so, weil auch wenn du nichts dabei hast, was du angeben müsstest, denkst du dir immer so, okay, kann ich jetzt einfach bei Grün irgendwie da reingehen? Mache ich jetzt gerade irgendwas?
Habe ich irgendwas vergessen?
Habe ich was vergessen? Habe ich mir jetzt 8 Rolex-Uhren gekauft?
Die wirst du wahrscheinlich nicht vergessen, aber ich glaube wirklich, dass man das manchmal gar nicht so realisiert. Ne? Dann hat man sich halt mal irgendwie eine Uhr gekauft oder sowas in der Richtung und dann wird schon schwierig.
Ja. Und das ist natürlich auch das Problem, wenn du das nicht anmeldest, du führst die illegal ein und du machst dich halt tatsächlich strafbar. Mhm. Und die Strafe richtet sich ja dann nach dem Wert und eben auch nach deiner finanziellen Situation. Ich habe nachgeschaut, also wenn du quasi, wenn der Wert nach Abzug des Freibetrags 700 Euro überschreitet.
Das heißt, es wären eigentlich 700 plus die 430, also wären wir bei 1130.
Dann droht dir eine Geldstrafe von mindestens 5 und maximal 360 Tagessätzen.
Au.
Kann dir dann drohen. Boah. Plus im schlimmsten Fall noch Strafverfolgung wegen Steuererziehung. Also teurer Nervenkitzel.
Ja.
Deswegen einfach in die richtige Tür abbiegen. Da sind wir schon bei Nummer 5. Das schließt dann eine unserer letzten Folgen tatsächlich an. Nämlich, wenn du Mieteinnahmen nicht versteuerst. Ja. Ist ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt Vermieter bist, also du vermietest regulär eine Wohnung. Da droht es einem, würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht, weil damit hat man sich ja in der Regel auseinandergesetzt. Also entweder
das wäre schon ziemlich krass.
Das ist entweder Absicht, das ist entweder Absicht oder, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das da vergisst.
Ja.
Aber wo das natürlich auch gilt, ist, wenn du zeitweise vermietest.
Airbnb, ne?
Ja.
Genau. Ja, dann wird es schon spannend. Ja? Also gerade so eine Untervermietung, das ist ja auch ein Thema, was wir bei Finanztipp schon öfter mal thematisiert haben, was ja wirklich in viel mehr Fällen geht, als viele Leute denken. Ja, also eine Untervermietung ist gar nicht so leicht, sage ich mal, vom Vermieter zu verhindern, so will ich es mal sagen. Und ist ja gerade auch in Großstädten ein gängiges Modell, auch ein sinnvolles Modell, wenn du jetzt tatsächlich mal ein paar Monate vielleicht sogar nicht da bist oder auch einen längeren Urlaub machst. Aber da die Mieteinnahmen zu versteuern, weiß nicht, wie viele Leute da dran denken.
Und man kann natürlich auch teilweise relativ viel Geld verlangen. Also ich würde sagen, der klassische Fall bei uns hier in München ist Leute, die natürlich zur Wiesn ein Zimmer untervermieten oder bestimmt auch jetzt bei anderen großen Events, so in Hamburg Hafengeburtstag oder so, gehen die Preise auf Airbnb bestimmt auch ganz schön hoch. Und ja, steuerfrei sind halt nur maximal 520 Euro im Jahr, also auch aufs Jahr gerechnet, gar nicht so viel. Und wenn du das überschreitest, diesen Freibetrag, dann musst du auf den gesamten Betrag Steuern zahlen. Also es ist auch jetzt schon eine ernste Sache. Gibst du es nicht an, machst du dich wieder strafbar.
Ja, wie du gerade sagst, na, da kommt auch ganz schnell was zusammen. Also ich glaube, das kann man sich leicht vorstellen, dass man über 520 Euro liegt. Und gerade wenn man dann ein bisschen, ich gehe für ein paar Monate ins Ausland, dann wird es wahrscheinlich ganz schnell was Vierstelliges sein. Und da ist es natürlich dann fürs Finanzamt auch keine Kinkerlitzchen mehr. Ne? Das ist dann keine kleine Sache.
Und der letzte Fall, da schließt sich jetzt so der Kreis zur Saidi-Situation. Jetzt nehmen wir mal an, du bist verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Zum Beispiel, weil du Vermieter bist.
Säumniszuschlag und sowas kommt jetzt.
Genau, und der Herr Sulilatu denkt sich jetzt einfach, das mache ich einfach nicht. Was soll passieren? Die vergessen es sowieso. Ja, und wenn ihr jetzt eben dieses Finanzamt, das Finanzamt hat dir ja schon die Aufforderung geschickt oder dann irgendwann sogar Mahnungen, dann, du solltest halt wirklich dringend loslegen, weil die werden Säumniszuschlag verlangen und wenn nicht, machst du dich halt auch irgendwann strafbar.
Genau, und also auch die Situation klären. Also wie du sagst, erstmal sollte man das unbedingt ernst nehmen, ne? Also dich einfach so denken, was soll der blöde Brief? Und entweder das klären, wie in meinem Fall, ja, dass ich nämlich nicht verpflichtet bin, weil ich keine Sozialleistungen vom Staat erhalten habe oder sonst keine sonstigen unbesteuerten Einnahmen habe.
Genau, du vermietest ja nicht zum Beispiel.
Genau, ne, solche Sachen. Oder mich auf die Hinterbeine, auf die Socken machen und, das sagen wir ja immer, dann endlich mal über meinen Schatten springen und das Steuerprogramm meiner Wahl, wo wir auch entsprechende Empfehlungen haben, anwerfen und die Steuererklärung machen.
Verlinken wir auch in den Shownotes.
Und da sagen wir ja immer das Gleiche. Vielleicht ist es ja auch sowas, wo man sich einfach lang drum gedrückt hat, wo man irgendwie das nicht wollte. Das ist in meinem Fall übrigens definitiv der Fall. Und sich einfach mal sagt, jetzt gebe ich mir den Ruck. Das ist jetzt mit dem Steuerprogramm auch nicht kein Hexenwerk. Das kriege ich in aller Regel mindestens an einem Nachmittag, wahrscheinlich in weniger Zeit hin. Erst recht, wenn ich schon ein paar Mal gemacht habe. Und immer wieder dabei den Perfektionismus wegzulassen, ja, zu sagen, ich muss aber auch noch den letzten Quäntchen Euro da rausholen. Da ist es dann wahrscheinlich billiger zu sagen, ja, die paar Rechnungen, die ich noch als Werbungskosten absetzen könnte, die lasse ich jetzt einfach mal weg, weil das macht dann am Ende vielleicht 15 Euro Steuerrückzahlung oder sowas aus. Hauptsache, ich habe den großen Batzen erledigt und habe nicht weiter das Finanzamt im Nacken, das unbedingt eine Steuererklärung von mir will.
Und wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich zum ersten Mal verspätet abgibt, kann es ja auch tatsächlich sein, dass das Finanzamt aus Kulanz nochmal drauf verzichtet. Genau. Also da gibt es ja auch immer Ermessensspielraum. Das war bei mir zum Beispiel schon mal so. Ich habe schon mal zu spät abgegeben, ich glaube 2-3 Tage und habe dann einen Antwortbrief bekommen, dass der Sachbearbeiter aus Kulanz auf den Säumniszuschlag verzichtet.
Okay.
Ja, und wenn du jetzt denkst, Steuererklärung, ich bin verpflichtet, die Frist für 2023 ist tatsächlich schon vorbei, seit, ich glaube, 2. September
war es. Richtig, genau. Jahr. Ja.
Mach's trotzdem möglichst schnell. Wir verlinken dir unten den Ratgeber zum Säumniszuschlag, damit du siehst, was auf dich zukommt und natürlich unsere Empfehlungen für die Steuersoftware und die Steuer-Apps.
Und vielleicht noch ein Punkt, den ich auch so im Bekanntenkreis immer wieder mal höre. Ja. Wenn es irgendwie unklar ist, man kann mit so einem Finanzamt in den meisten Fällen auch reden oder sagen wir mal zumindest Kommunikation aufnehmen. Das finden die auch ganz gut, wenn man, also meistens finden sie es ganz gut, wenn man halt sich offen zeigt, ja, und Transparenz walten lässt. Und meistens für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht es ja wahrscheinlich jetzt nicht um die Riesensummen und dann kann man das vielleicht auch vermeiden, da jetzt irgendwie eine kleinere Strafe zahlen zu müssen, einfach nur indem man sagt, ich warte noch auf eine Rechnung oder ich habe irgendwie ein Problem, ich war länger krank, ja, kann ja auch zum Beispiel sein und solche Späße, da lassen die oftmals mit sich reden.
Und im Zweifelsfall hilft wahrscheinlich auch, wenn man einfach ehrlich sagt, ich habe es halt wirklich
natürlich
vergessen,
klar.
Sorry. Ja. Ja, dann haben wir Saidis Steuernervenkitzel schon hinter uns und kommen noch zu den Fragen. Und die erste kommt von Pete in Focus und er möchte wissen, hey Saidi, warum spricht man beim ETF eigentlich immer von Zinseszins? Es sind doch nur Kursgewinne, oder?
Ja, also das ist sehr, sehr spannend. Also Zinseszins, das Wort bedeutet ja, ich bekomme Zinsen, was weiß ich, 3% oder sowas auf mein Angelegtes und dieser Zins wird sozusagen reinvestiert, spare ich auch wieder an und dann bekomme ich auf diesen Zins wieder zum Beispiel 3% Zinsen. Und wie wir alle wissen oder wie wahrscheinlich hoffentlich du auch weißt, da denkt man, das ist ja total wenig, weil dann kriege ich ja nur 3% von 3%. Ja, aber über die Jahre häuft sich das halt ganz schön an und dann kommt es zu den berühmten Exponentialkurven, die total durch die Decke gehen. Wie ist es denn jetzt aber eigentlich bei Unternehmen? Weil es ist richtig, ja, du hast eine Aktie oder auch einen Aktien-ETF und wenn man jetzt mal von der Dividende und so weiter absieht, sagen wir mal, es ist ein thesaurierender ETF, naja, dann steigt halt der Kurs. Aber wir wissen alle, wenn man sich solche Kursverläufe, gerade von Aktien-ETFs, langfristig anschaut, dann ist das auch so eine Exponentialkurve. Also da ist schon irgendwie auch ein Zinseffekt drin. Nur wo kommt der eigentlich her? Und ich mache es mal relativ einfach. Der läuft auf Ebene der Unternehmen tatsächlich ab. Denn so ein Unternehmen, offensichtlich in der großen Masse, nicht alle Unternehmen, machen Gewinn. Und jetzt wissen wir auch, dass wir einen Teil dieser Gewinne tatsächlich als Anleger, als Investoren bekommen. Nämlich schlichtweg in Form von Dividenden bzw. dann auch Ausschüttungen. Und ein thesaurierender ETF würde diese Dividenden ja immer wieder anlegen. Aber das im Durchschnitt auch Gute ist, muss ich ganz klar sagen, dass wir natürlich nur einen Teil der Gewinne bekommen. Mit anderen Worten, was passiert denn eigentlich mit dem Rest? Ja, alles Mögliche sagen, ja, da kann man Aktienrückkäufe noch einführen und so weiter. Aber wesentlich muss man natürlich sehen, dass die Unternehmen einen Teil ihrer, kann sagen, Gewinne oder man kann auch sagen, schlichtweg einen Teil ihres Umsatzes nehmen und was? Diesen wieder reinvestieren. Sie benutzen das Geld, das sie machen, um damit was zu machen? Mehr Geld. Sie benutzen Geld, das sie erwirtschaftet haben, Gewinn, man könnte auch sagen Zins, um aus diesem Gewinn wieder neuen Gewinn oder aus dem Zins in Anführungszeichen wieder neuen Zins zu machen. Und das ist nichts anderes als ein Zinseszinseffekt. Der Wert einer solchen Firma steigt zunächst mal langsam und dann mit der Zeit immer schneller. Und das lässt sich natürlich, wenn du da einzelne Aktienverläufe anschaust, mir fällt jetzt spontan Nvidia ein, aber gibt sicherlich auch noch andere, lässt sich daran natürlich ableiten. Natürlich ist es kein linearer Verlauf. Man kann nicht sagen, das Unternehmen reinvestiert, ich weiß nicht, 5%, 10% seines Umsatzes oder seines Gewinns wieder und macht darauf wieder 5 oder 10% Rendite. Im Nachhinein rechnen die Unternehmen das natürlich aus. Ne? Die wollen natürlich genau wissen, wie ihr Return on Invest, ja, wie ihre Rendite letztendlich ist. Aber das ist ja nicht in dem Sinne planbar. Aber das ist der Grundgedanke, wo der Zinseszinseffekt bei Aktien am Aktienmarkt herkommen, ist nichts anderes als reinvestierte Gewinne und das ist auch ein ganz großes Grundprinzip, ja, ich möchte schon sagen, des Kapitalismus geradezu, denn nur dadurch kommt letztendlich ja Fortschritt zustande, entwickeln sich Unternehmen auch wirklich weiter und da passiert, ja, ich würde mal sagen, echte Wertschöpfung.
Und da kommen wir noch zur zweiten Frage und die kommt von ma.plz. Hey Saidi, gibt es einen Leitfaden, was nach der Eheschließung zu erledigen ist?
Oh, das ist tatsächlich gar keine so einfache Frage. Wir haben bei Finanztipp tatsächlich keinen solchen Leitfaden. Ich bin mir sicher, dass man da einiges im Internet zusammen googeln kann. Jetzt so sozusagen, was mir gerade so einfällt, was ist eigentlich das Wichtige? Also sicherlich, der größte Batzen hat natürlich mit der ganzen Namensänderung zu tun, falls es denn eine gibt, das muss man natürlich auch sagen. So eine Namensänderung macht natürlich schon Mühe, weil letztendlich musst du überall da, wo du einen Vertrag hast, angefangen bei deiner Bank wahrscheinlich, ja, und beim Finanzamt und überall dort, beim Stromanbieter und was ist.
Kostet auch Geld für die neuen Dokumente.
Genau, ja, dann richtig, genau, natürlich, habe ich meine vergessen, ja, Reisepass, Personalausweis und so weiter musst du alles machen, das kostet dann schon ordentlich Geld. Ich glaube, das ist somit die größte Mühe. Das Finanzamt bekommt übrigens in aller Regel die Heirat automatisch mit. Da ist jetzt grundsätzlich nichts zu tun. Es sei denn, man will halt die Steuerklassen irgendwie wechseln oder ändern. Ne? Also standardmäßig wäre ja Steuerklasse 4-4 und jetzt will einer in die 3 und der andere in die 5. Da muss man das anzeigen oder wenn man das auch wieder wechseln will. Noch etwas Unbeachtetes in den meisten Fällen würde ich sagen, sollte man sich tatsächlich schon jetzt um den Todesfall kümmern. Das bedeutet zum einen, wenn irgendwelche Geldvermögen da sind, insbesondere auch sowas wie Lebensversicherungen oder solche Sachen, ist die Frage, wer kriegt das im Todesfall? Es kann natürlich sein, dass da irgendwie zum Beispiel die eigenen Kinder eingetragen sind, die man in die Ehe mitgebracht hat. Dann will man das vielleicht auch so lassen. Aber in vielen Fällen wird es natürlich so sein, dass man den neuen Ehepartner dann eintragen sollte. Und dann ist natürlich die Frage, wie macht man es mit den Bankkonten? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also in vielen Fällen werden natürlich zwei Girokonten vorhanden sein. Wie macht man es jetzt? Eröffnet man ein gemeinsames Gemeinschaftskonto, dann ist die Sache wahrscheinlich auch schon erledigt, aber man muss zumindest mal kurz drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist oder notwendig ist, dem Ehepartner eine Vollmacht für das eigene Bankkonto einzuräumen für den Fall, dass man ja, ausfällt, jetzt muss man ja nicht gleich sterben, aber man kann ja im Krankenhaus landen und solche Sachen, kann es sein, dass das sinnvoll ist. Und dann natürlich auch insbesondere alles zu regeln, was mit einer eigenen Immobilie zu tun hat. Ja, also das kann sein, dass man da gar nichts ändern will, weil letztendlich der Ehepartner oder die Ehepartnerin, ja, weiß ich nicht, mit einzieht zum Beispiel, ja. Aber ansonsten mit der Immobilie nichts zu tun hat. Aber gerade wenn man da Grundbucheintrag ändern muss und so weiter, dann ist natürlich einiges zu tun. Es gibt bestimmt noch mehr, woran ich jetzt nicht spontan gedacht habe, aber das sind mal so die größten Geschichten. Und ihr könnt schon ein bisschen raushören, wenn man auf eine Namensänderung verzichtet, spart man sich einige Arbeit.
Ratgeber zur Vorsorgevollmacht verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, aber ich denke gerade der Grundbucheintrag, sagen ja auch unsere Kolleginnen von unserem Partnerpodcast auf Geldreise immer, ist ja sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn jetzt beide eine Immobilie zusammen finanzieren, dass auch beide im Grundbuch stehen, damit auch beide quasi Mitinhaber sind, falls man sich doch scheiden lässt. Das soll ja vorkommen.
Ich glaube, wir müssen noch einen Schritt erwähnen, weil jetzt hier nach einem Leitfaden gefragt war, ja, sich mal zusammensetzen und, was soll ich jetzt sagen, die Hosen runterlassen, ja, ich sag's jetzt, ja, dass man einfach mal auch wirklich alle finanziellen Angelegenheiten auf den Tisch legt. Ich glaube, das gibt's durchaus, auch wenn man dann schon ein paar Jahre zusammen war, das hat man halt irgendwie so immer getrennt gemacht und jetzt ist man verheiratet. Naja, jetzt muss man den Partner oder die Partnerin auch halt auch wirklich mal aufklären, was alles da ist, inklusive Schulden.
Dann sind wir schon wieder durch mit unserer Steuerhinterziehungsfolge. Vielen Dank dir, Saidi. Ich hoffe, dein Nervenkitzel hält sich
in Grenzen. Der hält sich stark in Grenzen. Danke, Emil.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss, macht's gut.